Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, die
Aufmerksamkeit ist. Wir können es noch auslöschen.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung von Ausgezeichnet. Mein Name ist Tatjana Kirchner und ich habe das Programm für diese Veranstaltungsreihe entwickelt. Ausgezeichnet stellt Autorinnen und Autoren vor, die in den vergangenen 12 Monaten mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Und in den vergangenen Tagen hatten wir hier Petra Piuk zu Gast, Esther Kinski, die diesjährige Preisträgerin des Preises der Literatur, der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Und gestern hätte hier Ulrike Almuth-Sandig auftreten sollen, die aber wetterbedingt leider nicht kommen konnte. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier Roman Ehrlich begrüßen dürfen, der im vergangenen Jahr von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet wurde. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich dem Logos-Förderverein, der Friede-Springer-Stiftung, der Leipziger Buchmesse und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz danken, die dieses Veranstaltungsformat ermöglicht haben. Und bevor ich das Mikrofon gleich an Petra Plättner, die zu meiner Rechten sitzt, übergebe, möchte ich Sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Sie war lange Mitarbeiterin des Schiller Nationalmuseums und als Ausstellungskuratorin tätig. Seit 2004 arbeitet sie als Referentin der Klasse der Literatur und der Musik an der Akademie der Wissenschaften in Mainz, die mit dem Josef-Breitbach-Preis einen der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum vergibt. Die Akademie vergibt seit 2015 jährlich auch die Alfred-Döblin-Medaille, über die sie Ihnen sicherlich gleich mehr erzählen wird. Vielen Dank und viel Spaß bei dem jetzigen Gespräch.
Ja, liebe Frau Kirchner, vielen Dank für die Begrüßung. Und ich freue mich, dass wir heute Roman Ehrlich hier ein bisschen... Also wir müssen ihn eigentlich gar nicht groß vorstellen, weil er ja in Leipzig hier ein Heimspiel hat, sozusagen. Roman Ehrlich ist ganz kurz was zu seiner Biografie, ist 1983 in Bayern geboren und dort aufgewachsen, studierte eben hier am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der FU Berlin, wurde für viele Preise, wurde schon mehrfach ausgezeichnet, also unter anderem war er Finalist beim Open Mic, hat den Robert-Walser-Preis bekommen, hatte ein Stipendium an der Villa Aurora und eben 2017 wurde er mit der Alfred-Döblin-Medaille der Akademie ausgezeichnet, die an junge Autoren vergeben wird. Er ist der dritte Preisträger gewesen und der Witz bei diesem Preis ist eigentlich auch der, dass der Preisträger die Möglichkeit hat, Einfluss auf den zweiten, also auf seinen Nachfolger oder Nachfolgerin zu nehmen, indem er 3 Kandidaten nominiert, von denen dann einer von einer kleinen Jury dann auch ausgesucht wird und ausgezeichnet wird. Ich lese vielleicht mal als Einstieg, also Roman Ehrlich hat verschiedene Bücher veröffentlicht, Das kalte Jahr 2013, ein Roman. Ich nenne jetzt mal die Seitenzahlen, weil ich gerade das so faszinierend finde bei dem letzten Buch mit 240 Seiten, die Urwaldgäste, die Erzählungen mit 270 Seiten und dann hat er eben 2016 oder 2017 dieses dicke Ding vorgelegt, mit diesem wunderbaren Titel, Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens. Vielleicht können wir nachher noch mal darüber sprechen, wie Sie zu diesem Titel gekommen sind. Er wurde ausgezeichnet, ich lese jetzt einfach mal die Begründung der Jury vor, für sein Erzählen, das sich in den Untiefen der Wirklichkeit bewegt. Es erkundet das Unheimliche, das bei ihm frei von jeder Sensation ist. Und ebenso leuchtet er tastend, fragend, vorwärtsdenkend und mit minutiöser Sorgfalt das Banale aus. Seine verschachtelten Montagen über Auswanderer, Naturkatastrophen, Gewaltausbrüche und das alltägliche Staunen führen die Leser an Orte der absoluten Einsamkeit. Sie lassen das Erzählte in einer kunstvoll austarierten Schwebe in Schrecken und Schönheit. Ja, was kann man sich da wohl drunter vorstellen? Ich würde vorschlagen, lieber Roman Ehrlich, dass Sie vielleicht einfach mal uns eine Kostprobe geben und wir sprechen nachher weiter.
Ja, okay. Also hallo auch von mir. Auf diesem Gerät hier, an das mir gesagt wurde, man soll nah rangehen, damit man verstanden wird. Hier ist so eine Digitalanzeige. Und wenn man auf den Knopf gedrückt hat, wo Mikro draufsteht, dann steht auf der Digitalanzeige Speak Now. Und das ist, glaube ich, auch so ein Imperativ, der vielleicht ganz gut passt zu dieser Erzählung, von der ich jetzt einfach einen Anfang vorlesen werde, weil es eben in dem Buch, also das sind die Urwaldgäste, das ist ein Erzählband und in diesem Buch geht es eben ganz oft darum, was passiert, wenn Leute plötzlich die Gelegenheit bekommen zu erzählen und vielleicht die vorher noch nicht hatten oder wenn ihnen auch jemand ein Mikrofon hinhält und man spürt in dem Moment, wo das Mikrofon hingehalten wird, dass in einem eigentlich nur Leere ist und wie man damit umgehen soll. Genau, also ich lese einfach wie den Anfang von einer Erzählung, die heißt Die Seekuh Tiffany. Und sie geht so. Von allen anderen Ereignissen der Zeitgeschichte unberührt, spie die Seekuh Tiffany an einem späten Abend im September 2011 in der Süßwassersäugetierabteilung des Sea Life Aquaparks ein Kinderkassettenradio der Marke Fisher-Price auf den Beckenrand ihres Bassins, in dem sie bis dahin, seit ihrer Geburt 8 Jahre zuvor, ohne größere Zwischenfälle geschwommen war. Obwohl dieser Vorfall das Pflegepersonal in einige Aufregung versetzte und man die Meldung im hauseigenen Zoo-Magazin unter der Rubrik »Tierisch kurios« abdruckte, blieb ein weiterreichendes Interesse von Seiten der Medien aus. Die Meldung wurde nicht zur Nachricht. Ein Redakteur des lokalen Radiosenders wurde jedoch einige Wochen später beim Durchblättern des Zoo-Magazins auf den Artikel aufmerksam und vereinbarte einen Termin mit dem für die Pflege der Seekuh Tiffany verantwortlichen Zoologen. Es fand ein Treffen der beiden statt in einem fensterlosen Lagerraum der Süßwassersäugetierabteilung unter leise sirrenden Neonröhren. Zwischen den beidseitig aufgestellten Stahlregalen pegelte der Journalist sein Aufnahmegerät auf die Verhältnisse ein. Obwohl es ja später im Radiobeitrag keine Bilder zu sehen gäbe, sei es ihm sehr wichtig, sagte der Journalist, optische Eindrücke zu sammeln, da er seine Beiträge gern mit einer stimmungsvollen Beschreibung der Szenerie beginne. Der Zoologe nahm das Kinderkassettenradio zur Anschauung aus dem Regal und wendete es in den Händen. Mich hat die Meldung sofort angesprochen. Es kann schon sein, dass es mit meiner persönlichen Neigung zusammenhängt. Ich begeistere mich eh immer nur für eine Handvoll Themen und die finde ich dann überall wieder in den Geschichten, die sich täglich ereignen und die ich zu Nachrichten verarbeite. Das ist heute eben die Arbeitsweise. Besonders seriös ist das sicher nicht. Obwohl er nicht alles sofort versteht, empfindet der Zoologe die Stimme des Radiojournalisten als angenehm. Sie ist nicht zu laut und doch kräftig, sie vertraut sich selbst, denkt der Zoologe. Und der Journalist kann ihr vertrauen. Als ich gelesen habe, was Ihnen hier widerfahren ist, da sind bei mir gleich die Geschichten losgegangen. Vor ein paar Jahren gab es einmal einen sehr berühmten Kraken, der konnte die Ergebnisse von Fußball-Weltmeisterschaftsspielen vorhersagen. Das war schon etwas. Aber das hier ist anders. Ich sehe viele große Geschichten in diesem Ereignis. Also ich musste ja sofort an Christoph Kolumbus denken, an seine erste Amerika-Expedition. Da gab es Sichtungen von Seekühen, die die Matrosen aber wahrscheinlich aufgrund ihrer wochenlangen Abstinenz, vielleicht auch aufgrund ihrer seelischen Auszehrung durch die Ödnis des Ozeans, für wunderschöne Meerjungfrauen hielten. Die Seekuh ist ja das der mythologischen Figur der Meerjungfrau am nächsten verwandte Lebewesen. Das wissen Sie bestimmt noch besser als ich. Die beiden Zitzen auf Brusthöhe wie beim Menschen und die waagerechte Schwanzflosse. Fluke, unterbricht ihn der Zoologe. Wie bitte? Fluke. Säugetiere haben eine Fluke. Wale und Delfine und Seekühe haben keine Schwanzflosse, sondern eine Fluke. Ja, genau, danke. Sie sind eben vom Fach. Auf jeden Fall dachte ich mir, hier ist etwas Magisches im Gange. Etwas, das sich unserem rational geschulten Geist entzieht. Sie halten es ja in den Händen. Der Journalist deutet auf das Kassettenradio in den Händen des Zoologen. Ich dachte an die kleine Meerjungfrau aus dem Märchen, die nur emporkommt ans Land, indem sie ihre Sprache opfert, die zwei Beine bekommt, um zu laufen, und dafür ein Leben lang das Gefühl hat, als trete sie auf scharfe Messer mit jedem Schritt. Es geht dabei ja um die Erlösung durch die Liebe eines Menschen. Nur durch die Vermählung mit einem Menschenmann kann die stumm gewordene Verdammte aus der Tiefe zu einer unsterblichen Seele kommen. Ich bin mir sicher, Sie kennen sich aus, nicht nur mit den Tieren der See, sondern auch mit den tierverwandten Wesen unserer Märchen, also unserer Sehnsucht. Dahin dachte ich, könnte es vielleicht gehen, das erlösungsbedürftige Wesen, dem die Sprache geraubt ist, hinterlässt eine Nachricht für uns Menschen an Land. Es ist ja auch eine Passionsgeschichte, es geht ja schließlich auch um Hingabe und Aufopferung, aber jetzt halte ich mal den Mund, schließlich sind Sie es ja, der hier zu Wort kommen soll. Ja, danke.
Speak now. Ja, wir haben, jetzt könnte ich zum einen fragen, haben Sie eine besondere Affinität zu Seekühen, weil das ist ja nicht unbedingt üblich, dass man eine Seekuh, mit einer Seekuh eine Erzählung beginnt. Wie wichtig ist dieser erste Satz für Sie auch gewesen, also der ja doch sehr viele verschiedene Elemente birgt, die wir zum Teil ja aus unserem Alltagsleben kennen, vielleicht noch die Fischer-Preis-Kassette, die man als Kind vielleicht gehört hat. Sie haben mal gesagt, ich habe einen Satz geschrieben und von diesem Satz ausgehend will ich einen ganzen Text entwickeln. Ja, und von diesem Satz eben einen ganzen Text entwickeln. Wie wichtig oder wie sind Sie auf diesen Satz jetzt gekommen? Wie ist der in Ihrem Kopf entstanden?
Also in dem Fall dieser Erzählung war es so, dass ich mir eigentlich dachte, ich würde gerne mal eine Liebesgeschichte schreiben. Und das hatte ich auch noch nie gemacht und mir vor allen Dingen noch nie vorgenommen. Und dann habe ich mich eben gefragt, was das bedeutet und wie das einzuleiten wäre. Und in dem Fall ist es eben so, da gibt es diese Seekuh, die ein Kinderkassettenradio verschluckt hat und die es dann ausspeit und niemand weiß, wo es herkommt. Und aber in dem Kassettenradio findet sich eine Kassette. Und auf der Aufnahme dieser Kassette ist aber nur ein Scharren. Und dann geht es eben darum, wer sendet welche Botschaften aus und wer hat welche Interpretationen dafür. Und es gibt eben dann verschiedene Biografien, die da zusammenkommen, in denen es eigentlich immer eben genau darum geht, wer interpretiert welche Aussagen der Menschen auf welche Art und Weise. Genau, und es ist dann halt so, dass dieser Satz, der formierte sich dann aus diesem Vorhaben. Und ich glaube, das, was Sie gerade zitiert haben, da ging es vielleicht eher um dieses Buch, weil bei dem Buch war es so, dass ich tatsächlich irgendwann einen Satz mir gedacht habe, der kam mir so und der hat dann eigentlich das ganze Buch bedingt. Und das ist ein Satz, den dieser Erzähler gleich am Anfang sagt, nämlich, dass er sich immer schon gewünscht hat, dass er sich mal selbst auf einer Leinwand sterben sehen kann. Also er hatte irgendwie immer das Bedürfnis, in einem Film mitzuspielen, in diesem Film einen möglichst grausamen Tod zu sterben und das dann selber beobachten zu können auf der Leinwand.
Und inwiefern steckt da viel von Ihnen jetzt drin? Also
bei diesem Satz?
Das Bedürfnis, in einem Film mitzuspielen zum Beispiel.
Ach so, ja, also ich meine, dieser Satz ist ja mir eingefallen, deswegen hat er mit mir natürlich sehr viel zu tun. Ich kann diesen Wunsch selber auch nachvollziehen, obwohl ich von der Figur dieses Erzählers natürlich verschieden bin. Also das ist jetzt kein biografischer Text, aber es interessiert mich eigentlich immer, eine Möglichkeit zu finden, die Leute zum Erzählen zu bringen. Also einerseits eben, wie gerade in dieser Erzählung, die ich versucht habe vorzulesen, gibt es einen Anlass dafür, für diesen Journalisten, den Zoologen zu befragen und ihm die Möglichkeit geben zu erzählen, der damit aber gar nicht wirklich gut umgehen kann, der dann irgendwann ganz am Schluss sich so ein Herz nimmt und versucht eben auch, wie dieser Journalist, eine Interpretation für dieses Ereignis zu finden und das vielleicht auch auf sich zu beziehen. Und aber auch in diesem Buch gibt es halt eben lauter Leute, die durch einen Anlass dazu gebracht werden, ihre Geschichte erzählen zu können. So. Und was mit diesem Erzählen passiert, also was machen die Leute aus ihrem Leben, wenn sie plötzlich angehalten sind, eine Erzählung daraus zu machen, also eine, die einen Anfang hat oder vielleicht auch ein Ende oder zumindest auch irgendwie eine stringentere Form als dieses Alltagsgespräch, in dem man sich normalerweise befindet.
Und wie wichtig ist dabei das Medium für Sie? Also hier, Sie haben ja verschiedene, also eine Erzählung von Ihnen, oder Sie haben auch Theaterstücke geschrieben oder ein Theaterstück geschrieben. Das Theater ist ja ein ganz wichtiges Medium für Sie in dem Bereich auch. Und eine Erzählung heißt Theater der Dinge. Ihr letztes Buch oder Ihr vorletztes Buch, Theater des Krieges.
Das letzte.
Und davor eben haben Sie den Roman vorgelegt, in dem ein Film im Mittelpunkt steht. Können Sie da ein bisschen was zu sagen, inwieweit diese kulturellen oder popkulturellen Phänomene eigentlich auch wichtig für Sie sind?
Ja, also das Theater, das hat wirklich eine besondere Rolle für mich. Also es fasziniert mich sehr und es fasziniert mich deswegen sehr, weil es eben... weil es so eine Wirklichkeitskonstruktion ist, die ganze Zeit eigentlich ihre Gemachtheit offenlegt. Also es ist so, man sitzt da und man sieht ja die ganze Zeit die Scheinwerfer, man sieht die Bühne, man sieht die Inszenierung und trotzdem gibt es so eine stille Vereinbarung, dass man jetzt erstmal, also etwas von dem, was man dort sieht, muss man ja glauben. Und es gibt ja auch so diesen Ausspruch, dass man eigentlich immer, wenn man ein Theaterstück sieht, man wie so für einen unsichtbaren, naiven Dritten eigentlich das glauben möchte, was da auf der Bühne passiert, obwohl man selbst natürlich ganz genau weiß, der Tote ist nicht tot und das sind alles Schauspieler und das ist eine Bühne und so. Aber es gibt eine Konstruktion eben dieser Wirklichkeit, die immer, immer ihre Gemachtheit sofort auch mit transportiert. So. Und das finde ich eben interessant, weil dann eigentlich, wenn man in diesen Geschichten denkt, wird einem ja erst klar, okay, wenn die Wirklichkeit eine gemachte ist, dann ist sie ja auch eine veränderbare. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt auch für diese Erzählungen. Also dass immer da, also ich versuche immer da eigentlich diese Geschichten anzusiedeln, wo auch diese alltäglichen Bühnen und das andere Theater irgendwie, wo deren Gemachtheit zutage tritt. Also wo eigentlich das Absurde, was so zwischen allem, was wir machen und allem, was wir so gebaut haben und in dem wir uns aufhalten, wie so eine Messehalle und so ein Messehallenstand. Das muss man ja auch alles nur lang genug angucken und dann wird es extrem absurd. Und ich glaube, wenn dieses Absurde so zutage tritt, dann ist auch sozusagen die Gemachtheit sichtbar und dann ist auch die Veränderbarkeit sichtbar. So, und das ist mir etwas sehr, sehr Wichtiges.
Eine so wunderbare Geschichte ist ja auch die über die Intelligenz der Pflanzen, wo der Protagonist ein ausgewiesener Botaniker, man liest auf den ersten Seiten und denkt, der arbeitet jetzt in einer wunderbaren Pflanzenfirma und stellt sich dann raus, dass er eigentlich Kunstpflanzen entwirft und entwickelt. Mhm. Und das Ganze wird ja dann auch immer, ja, wie Sie sagen, absurder und surrealer, weil er dann auf einmal auch in eine ganz andere Geschichte abrutscht. Wie kommen Sie auf solche in solche Zeitsprünge eigentlich, oder in solche wie entwickeln Sie diese verschiedenen Ebenen, die sich dann auftun?
Ja, also vielleicht hat das auch noch was zu tun mit dem, was wir gerade hatten mit dem Theater. Also ein Freund von mir hat vor kurzem über diese Geschichten gesprochen, also über diese meine Geschichten, und er meinte, ihn würde das erinnern an diese Situation, die er sich immer vorgestellt hat, dass es so einen Menschen gibt, der ein bisschen unbeholfen ist und er ist im Theater und er ist irgendwie ein bisschen zu lange auf dem Klo und es hat schon dreimal geklingelt und eigentlich müsste man längst in dem Theatersaal sein und der geht raus und weil er so in Eile ist, geht er aber durch die falsche Tür und er geht nicht in den Theatersaal, sondern er geht raus auf die Straße und sieht dann aber irgendwie so für einen Moment in seiner Erwartung jetzt das Theaterstück, das schon angefangen hat zu sehen, alles, was da draußen ist, wie ein Stück, also in seiner Theaterhaftigkeit sozusagen. Und diese Geschichte, die Sie gerade jetzt beschrieben haben, da ist es eigentlich auch so. Das ist so, dass der Mensch arbeitet in einer Fabrik, die Kunstpflanzen herstellt, und sie haben ihn angestellt, weil er eben ein Botaniker ist und weil er Sachverstand hat und weil er quasi die Entwicklung dieser Kunstpflanzen überwachen soll, dass sie möglichst authentisch sind. Also sie sollen möglichst genau eigentlich eine genaue Replik dessen sein, was die Natur einmal aus dem chaotischen Urgrund heraus entwickelt hat. Und er geht dieser Arbeit nach und er hat aber schon auch, also er ist ein bisschen einsam und er hat auch Schwierigkeiten damit, mit seinem eigenen Leben, einen sinnvollen Inhalt zu geben. Und entdeckt dann irgendwann eine Annonce von einer Agentur, die den Menschen alternative Realitäten anbietet. Also man kann dann zu dieser Agentur gehen und kann quasi ein Erlebnis buchen und diese Agentur schleust dann Agenten in das eigene Leben ein, die entsprechend eines Erlebnisses, das man gebucht hat, die eigene Wirklichkeitswahrnehmung verändern. Also man kann dann sozusagen über diese Agentur eingreifen in das, was einem passiert. Und die sagen einem nicht, wer das ist, aber es werden Leute eingeschleust quasi, die den eigenen Alltag verändern sollen. Oder
das Verrückte an der Geschichte, das Verrückte an der Geschichte ist ja auch, dass man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, wer ist jetzt der Agent und wer ist real und wer ist eben die Fiktion oder bestellt.
Genau.
Ich finde, das wird unglaublich absurd und es läuft einem aber auch ein kalter Schauer über den Rücken, wenn man das liest. Also mir ging das jedenfalls beim Lesen so, da stirbt der Vater noch. Er wird am Blinddarm operiert, also es kommen auch lauter oder alle Katastrophen, die man sich nur vorstellen kann, kommen zusammen und man fühlt sich dann schon in einer fantastischen Welt auf einmal.
Ja, und es soll eben auch dann irgendwann der Punkt erreicht sein, wo auch nicht mehr klar ist, woran ist eigentlich diese Agentur beteiligt und woran ist eigentlich dieses alltägliche Chaos beziehungsweise diese anderen Menschen, mit denen man die Welt ja auch und das eigene Leben teilen muss und darf. Woran sind die beteiligt und was ist sozusagen der Zufall und der normale Irrsinn und was ist der Irrsinn, den sich jemand anders ausgedacht hat? Und ich glaube, dass diese Grenzen verschwimmen, das ist sowas, was mir eigentlich in allen Texten ein Anliegen ist. Also auch in diesem Buch, in dem dicken Buch, da ist es eben auch so, dass eine Gruppe von Leuten, die wollen einen Horrorfilm machen, und müssen aber vorher erstmal zusammenkommen und müssen sich Geschichten darüber erzählen, wovor sie sich eigentlich fürchten, weil der Regisseur meint, erst dann kann ein richtig guter Horrorfilm gemacht werden, wenn alle an ihm Beteiligten ihre elementarsten Ängste offenbart haben und man daraus zusammen einen Film macht. Und dann ist es aber eben da auch genauso, dass es dann auch nicht mehr klar ist, was passiert, weil es eben passiert, weil es eine höhere Macht oder eben gerade keine höhere Macht gibt und was passiert, weil es sich jemand ausgedacht hat und geplant hat. So.
Sie zitieren ja auch immer Filmsequenzen oder Regisseure, also in dem Nachtrag zu dem schrecklichen Grauen oder fürchterlichen Grauen beschreiben Sie den Stand der Dinge von Wim Wenders, dieser Film, der eigentlich auch über das Scheitern eines Filmprojektes berichtet. Wie wichtig sind oder haben Sie da irgendwelche Vorbilder oder Idole oder sind Sie Fan von bestimmten Filmsorten oder gucken Sie gerne Horrorfilme?
Horrorfilme schaue ich eigentlich gar nicht gerne. Ich habe dann schon noch mal ein paar geschaut in der Vorbereitung auf dieses Buch, an die ich mich auch von früher noch erinnern konnte. Und da war es dann eigentlich meistens eine große Enttäuschung, weil ich konnte mich so gut erinnern, dachte ich, an diese Filme und an die Szenen, die ich für dieses Buch auch beschreiben wollte und musste dann aber meistens feststellen, dass die Filme diese Szenen überhaupt gar nicht enthielten. Also, dass ich mir die irgendwie in der Zwischenzeit ausgedacht hatte oder dass ich mich so falsch erinnert hatte, dass das, was der Film tatsächlich dargestellt hat, überhaupt gar nicht zu dem gepasst hat, weshalb ich ihn eigentlich in das Buch aufnehmen wollte und dass ich dann gezwungen war, ihn einfach zu erfinden, was ja die beste Variante ist, um mit der Wirklichkeit in der Literatur umzugehen, ist sie nochmal zu erfinden. Die Filme und für die Filme gilt, glaube ich, einfach, dass sie sind mir eben sehr wichtig, sie vorkommen zu lassen und zwar auf eine Art, dass irgendwann klar wird, dass demjenigen, der diesen Text verfasst hat oder die Instanz, die in dem Text erzählt, eigentlich auch keinen Unterschied mehr macht, ob man jetzt jemanden auf der Straße begegnet oder jemanden im Fernsehen sieht. Also das ist, dass diese Verschwimmung gerade in der Literatur durch diese verschiedenen Ebenen eigentlich dann irgendwann diese Unterscheidbarkeit nicht mehr möglich macht. Also es ist ja auch eine seltsame Behauptung von einem Text, dass man jemanden in den Kopf schauen könnte. Oder wenn ein Text behauptet, dass sozusagen alles einem gewissen Realismus unterliegt. Das ist ja auch
Sie arbeiten in Ihren Büchern ja auch oder in Ihren mit Fotos. Also es werden immer wieder Fotos oder Abbildungen gezeigt, auf die sich dann natürlich der Text bezieht. Vielleicht können Sie noch ganz kurz ein bisschen was über Ihr letztes Buch, eben über das Theater des Krieges, erzählen, aus dem ja jetzt schon wieder ein neues Projekt entsteht, wenn ich das richtig verstanden habe, wo Sie zusammen mit einem Fotografen gearbeitet haben, mit Michael Disquet?
Disquet heißt er, ja, Michael Disquet, genau. Also es ist so, vor 3 Jahren inzwischen schon.
Wir müssen gleich aufhören.
Ah ja. Also ich weiß gar nicht, wie...
Ganz kurz noch, vielleicht.
Ich war vor 3 Jahren mit einem Fotografen in einem Bundeswehrcamp in Afghanistan und er hatte das organisiert und ich war mit ihm da und daraus haben wir ein Buch gemacht und das heißt jetzt das Theater des Krieges, einerseits, weil es einen Begriff in der englischen Terminologie, Militärterminologie gibt, der heißt The Theater of War und das bezeichnet einen Kriegsschauplatz einfach und mich hat das immer unglaublich umgehauen, dass
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.